Herzlich willkommen zum Podcast New Work – Verstehen, Gestalten, dem Podcast rund um New Work. In jeder Folge widmen wir uns einem Thema, das Teil von New Work ist. Dazu erhältst du von uns auch immer Ideen für deine praktische Anwendung. Wir wünschen dir viel Spaß.
Nachhaltigkeit, Agilität, agiles Wirtschaften, Umweltbewusstsein, all diese Worte, all diese Ideen sind gerade en vogue und im Kommen. Und doch weiß keiner so genau, was das bedeutet oder was er damit anfangen soll und was können Organisationen eigentlich damit tun. Entsprechend habe ich eine Expertin für genau diese Schlagworte heute bei mir. Ich darf ganz, ganz herzlich Sabine Kandit begrüßen. Sie ist Expertin für agiles Arbeiten, zertifizierte Scrum-Trainerin und jetzt auch Autorin. Ihr Erstlingswerk ist kürzlich erschienen, das heißt kleine Schritte, große Wirkung mit Agilität zu mehr Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Sabine.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Raphael.
Wir wollen uns heute über Nachhaltigkeit austauschen und was das mit Agilität zu tun hat oder vice versa. Und ja, es freut mich, dass du heute hier bist. Magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen?
Ja, ich kann ein bisschen was zu meinem beruflichen Werdegang sagen, ganz kurz. Also ich habe angefangen in einem sehr technischen Bereich. Ich habe mal Elektrotechnik studiert, war dann einige Jahre lang in der Softwareentwicklung tätig. Ich habe viele Berufsjahre bei großen Unternehmen verbracht, also bei Siemens und bei der Allianz bin ich einige Jahre gewesen. Bin mittlerweile bei einer kleinen Firma namens Improve. Es ist eine Firma für agiles Training, agiles Beratung, agiles Coaching, alles rund um die Agilität. Das ist also ein Thema, das mich seit vielen, vielen Jahren beruflich begleitet, das mir auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich mich permanent weiterentwickelt habe. Und in den letzten Jahren ist jetzt das Thema Nachhaltigkeit für mich als zusätzlicher Antreiber dazugekommen. Und mein Ansinnen, also meine Mission, der ich im Moment folge mit dem Buch, aber auch mit meiner beruflichen Tätigkeit, ist halt die Verknüpfung dieser beiden Themen. Und genau darum soll es ja heute auch in unserem Gespräch gehen.
Ganz genau. Du sagtest unter anderem, dass du eben auch mit Agilität in Agilität arbeitest und in dem Themenfeld tätig bist. Du bist Scrum-Trainerin. Das wird man nicht einfach so, soweit ich da mal gehört habe. Ja. Sondern es sind ja die Personen, die auch Zertifizierungen nach der Vereinigung oder nach der Vereinigung, würde man wahrscheinlich im Deutschen sagen, der Scrum Alliance vergeben dürfen.
Ja, genau. Ja.
Das heißt, du kannst das so richtig gut oder? Was bedeutet das? Also was zeichnet dich dadurch sogar aus?
Ja, ich habe bei mir liegt das alles schon sehr weit zurück. Ich habe in 2004 bereits mit agilen Vorgehensweisen in Berührung gekommen. Damals habe ich eben bei Siemens gearbeitet und da gab es zunehmend Schwierigkeiten mit den damals dort herrschenden Wasserfallprozessen. Und ich hatte dann das Glück durch meinen damaligen Kollegen Roman Pichler, der mittlerweile sich sehr stark auf das Thema agiles Produktmanagement spezialisiert hat und als Trainer und auch Buchautor in England schon seit vielen Jahren lebt. Das war damals mein Kollege, der hat angefangen mit den ersten agilen Projekten damals bei Siemens im Telekommunikationsbereich, was dort noch zu Siemens gehörte. Dadurch bin ich selbst in Berührung damit gekommen und fand das halt cool, ganz klasse. Ich habe damals, war Ken Schwaber, einer der Erfinder von Scrum, bei uns bei Siemens eingeladen, um dort ein Training zu geben. Und dort habe ich mein eigenes Certified Scrum Master Training bei Ken Schwaber machen dürfen. Und es hat mich total inspiriert. Boris Gloger war damals Co-Trainer, lange her, 2004. Und ja, dann hatte ich das Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt, das ist heute deutlich anders, damals war es noch nicht so schwierig, Certified Scrum Trainerin zu werden. Also mir hat damals noch ein Co-Training mit dem Roman gereicht und es war halt einfach, würde ich mal sagen, aus heutiger Sicht die Gnade der frühen Geburt. Ich bin 2008 dann Scrum Trainerin geworden. Und betreibe das seitdem. Bin lange Zeit die einzige weibliche Scrum-Trainerin im deutschsprachigen Raum gewesen. Mittlerweile haben wir mit der Jasmine noch eine weitere Trainerin. Und ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das Trainieren hat mir Spaß gemacht, aber eben auch die Thematik, um die es damals ging.
Also seit mehr als 14 Jahren ist das Thema Teil deiner Profession, deiner täglichen Arbeit. Mhm. Daher kann man durchaus sagen, ein Experte für das Thema und nun auch Nachhaltigkeit.
Ja.
Mhm. Du sagtest, das ist Teil deiner Mission. Wie kamst du überhaupt zu diesem Thema Nachhaltigkeit?
Ja, also ich bin schon in meiner Jugend, die einige Zeit zurückliegt, also so in den 70er Jahren, da hatten wir Themen wie saurer Regen, NATO-Doppelbeschluss, dann sind die Grünen entstanden als Partei und so. Also das sind so Dinge, die mich in meiner Jugend sehr stark geprägt haben und ich habe damals schon mich für diese Themen einfach sehr interessiert. Das war Teil meiner Jugend. Das sind dann, würde ich mal ganz ehrlich zugeben, für einige Jahre in den Hintergrund gegangen. Da gab es halt andere Dinge, die wichtig waren in meinem Leben, wie Fuß fassen im Beruf, Familiengründung. Ich habe zwei Söhne, die mittlerweile so um die 30 sind. Also das hat mich da halt einfach sehr beschäftigt. Und damals war es auch einfach noch nicht so im öffentlichen Bewusstsein, das ganze Thema mit dem Klima und diese Dinge, das war für diejenigen, die dann ein offenes Ohr oder Antennen dafür hatten, natürlich schon damals bekannt und präsent, aber einfach nicht so stark diskutiert. Für mich persönlich hat sich das dann geändert durch Corona. Da war ich halt einfach, wie viele, wie die eigentlich alle von uns ja, im Homeoffice ganz viel und ich habe dann sehr viel, bin sehr viel in der Natur draußen gewesen. Also ich wohne hier in einem recht grünen Bereich und habe festgestellt, wie wichtig mir das ist und wie gut mir das tut, in der Natur unterwegs zu sein. Habe so angefangen, mich halt wirklich als Teil dieser Natur zu sehen und habe zunehmend darüber nachgedacht, dass es eigentlich echt gut ist für die Natur, wenn nicht mehr so viele Flugzeuge unterwegs sind und wenn wir nicht mehr als Berater dann mit dem Flugzeug ständig durch die Gegend jetten und so, dass wir damit wirklich was Gutes tun. Und dann habe ich einfach dadurch, dass ich viel zu Hause war, dann drüber nachgedacht, wie ist es denn eigentlich mit meinem eigenen CO2 Ausstoß, den ich wohne in einer Doppelhaushälfte, meine Kinder sind längst aus dem Haus. Also, ist das wirklich so das Wahre? Habe angefangen, mein eigenes Haus halt CO2-mäßig zu verbessern durch unterschiedliche Maßnahmen. Das war so, wo ich mich dann auch inhaltlich einfach immer mehr damit beschäftigt habe, wie kommt überhaupt diese CO2-Emissionen zustande? Wo ist mein dickster Brocken? Dann habe ich gemerkt, naja, 10 Tonnen CO2 pro Jahr ist deutlich mehr als Menschen in anderen Teilen der Welt. Also das Ganze ist ein globales Thema. Also wir in Deutschland spielen hier eine Sonderrolle. Es gibt andere Länder auf der Welt, da sieht das ganz anders aus. Und so diese Globalität, diese Komplexität des Themas, dass es nicht nur um das Klima geht, sondern eben auch um andere Themen, um Armut, Reichtum, Hunger auf der Welt und so gleiche Chancen für Menschen auf der Welt. Das ist mir nach und nach alles so bewusst geworden. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt einfach so ein Plug-in-Modul auf meinen Balkon zu machen, das ist zwar ein guter Schritt, aber ich habe noch andere Möglichkeiten und habe dann durch einen zufälligen beruflichen Kontakt, haben da von unserer Firma aus jemanden gehabt, der uns geholfen hat, unsere persönlichen Stories zu schreiben. Und hat sich dann im Gespräch herausgestellt, er war ein Buchcoach. Und da hat sich bei mir so dieser Wunsch, den ich schon seit langem hege, ein Buch zu schreiben, was ich aber nie gemacht habe in Ermangelung eines Themas, da ist mir dann gekommen, Mensch, das passt jetzt eigentlich alles irgendwie zusammen. Also dieses Thema Agilität und Nachhaltigkeit, wie passt das zusammen? Das wäre es wirklich wert, dass ich mir die Mühe machen würde. Es war mir schon bewusst, dass ich das nicht so einfach mal dahin schreibe, so ein Buch, sondern dass ich da viel Arbeit reinstecken müsste. Und dann habe ich aber gedacht, das ist es wert, weil das ist mir wirklich wichtig und habe dann die Unterstützung von diesem Coach bekommen, dem Thomas. Herzliche Grüße an der Stelle, wenn er zufälligerweise das hört, der mir da sehr geholfen hat, wofür ich sehr dankbar bin. Und so hat sich das entwickelt, die Idee. Und dann irgendwann, ja, hat mir es wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Schreiben. Habe viel recherchiert, habe ganz viel selber dabei gelernt. Und so ist dieses Buch zustande gekommen.
Tauchen wir da mal ein. In dem Vorwort oder in dem Bereich, in dem Leser ein bisschen Ihre Perspektive, das, was Sie in dem Buch gelernt haben und entdeckt haben, teilen, steht, dass Sabine Kandit es versteht, die agile Community sehr charmant und präzise anzusprechen und diese in die Verantwortung zu nehmen. Ein Vorbild, das zum Nachahmen anregt. Das sagte Jutta Grevensteiner, die Boardmember Cisco Germany ist. Klaus Albert sagt, ein Must-Read für jeden Agilisten, dem die Zukunft des Planeten nicht egal ist. Nun mal meine Frage an dich, ist das Buch nur für Agilisten? Oder an wen richtet es sich?
Ja, das war auch ein wichtiges Thema, das ich am Anfang mit Thomas, meinem Buchcoach, besprochen habe. Wer ist eigentlich die Zielgruppe? Das ist eine gute Frage, die man sich stellen sollte. Und ich habe auch hin und her überlegt, für wen schreibe ich das eigentlich? Für jeden oder für Agilisten und Agilistinnen? Da habe ich mir gedacht, nee, das Buch ist für Agilistinnen, weil das die Zielgruppe ist, mit der ich mich am besten auskenne. Da habe ich die meisten Verbindungen hin, in die kann ich mich am besten reinversetzen. Und ich denke halt auch, dass da einfach so dieses Bewusstsein, was unsere Verantwortung ist im Rahmen von Nachhaltigkeit, dass da, sag ich mal, Luft nach oben ist. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass das meine Hauptzielgruppe sein sollte. Aber das soll nicht heißen, dass niemand anders das Buch lesen sollte. Ich habe zum Beispiel eine Cousine, die ist ehemalige PTA, also Apothekenhelferin. Und die war auch so ein wenig Vorbild für mich, also so eine Figur, wo ich mir gesagt habe, also die hat so viel gemacht in Richtung Nachhaltigkeit, aber hat vielleicht an vielen Stellen nicht so die richtigen Methoden dafür an der Hand gehabt. Und das wäre eine Person, die vielleicht von agilen Vorgehensweisen in einfacher Weise erklärt auch profitieren könnte. Und sie hat das Buch da tatsächlich gelesen, sie hat sich da richtig durchgebissen, das fand ich ganz toll. Und das war jetzt für sie an vielen Stellen nicht so ganz einfach zu verstehen. Und ich denke, es gibt einige Kapitel in dem Buch, die wirklich für spezielle Rollen gedacht sind, aber andere wiederum auch andere Kapitel, die, denke ich, jeder verstehen sollte. Also ich versuche mich da sehr mit einfachen Worten, ohne Verwendung von zu viel Fachvokabular dem Thema Agilität anzunehmen. Raphael, du hast mir ja selbst auch mal ein Feedback dazu gegeben, ne, während ich das Buch geschrieben habe, dass das halt wichtig wäre, auch Menschen abzuholen, wenn halt bestimmte Begriffe einfach erklärt werden, dass man da nicht als Leser oder Leserin nicht sofort den Anschluss verliert. Ne? Also es ist mir wichtig, dass dieses Buch verstanden werden kann, wobei es bestimmte Kapitel gibt, zum Beispiel für Product OwnerInnen oder Scrum MasterInnen, die halt speziell auch für diese Rollen dann gedacht sind.
Das heißt, jemand, der sich dafür interessiert, der kann das Buch lesen. Jemand, der im agilen Bereich tätig ist, der eine bestimmte spezifische Rolle ausfüllt, der wird noch mehr Anknüpfungspunkte finden.
Ja, absolut.
Ja. Jetzt hast du spezifische Rollen gesagt. Welche Rollen würden denn von diesem Buch profitieren? Ich habe Scrum Master gehört, ich habe Product Owner gehört. Sind das die einzigen zwei oder geht es dann noch zu Führungskräften? Geht es um Teammitglieder? Wie ist das so?
Ja, genau das sind die Rollen, die ich anspreche mit ihren unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, also Scrum MasterInnen oder agile CoachInnen, die halt Veränderungsprozesse in Unternehmen begleiten. Und auch, was ich so bei Scrum MasterInnen besonders wichtig finde, das ist halt das Thema, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht überlastet sind, dass die auch einen Beitrag zu leisten zu einer humanen Arbeitswelt, wo Menschen mit Freude und Motivation arbeiten können und nicht in so einem Hamsterrad drin sind, wie das ja leider in der Praxis in Scrum häufig der Fall ist. Wir liefern jeden Sprint, das Team steht ziemlich unter Druck und so sollte es nicht sein, aber in der Praxis ist es halt häufig so. Ja. Für Product Owner ist oder Product Ownerin ist der Aspekt besonders wichtig, dass man natürlich mit Produkten Innovationen in Richtung Nachhaltigkeit auch betreiben kann. Also Produkte, die dafür sorgen, dass die NutzerInnen zu nachhaltigen Verhalten angeregt werden. Und für Teammitglieder ist es auch wichtig, zum Beispiel das Thema CO2. Sehr, sehr viele Agilistinnen sind ja in der Softwareentwicklung tätig und Software trägt mittlerweile schon so stark zu CO2-Äquivalent-Emissionen bei wie die gesamte Flugindustrie. Also ich denke, da haben wir, und das ist mit steigender Tendenz, also das ist einfach eine Verantwortlichkeit, die EntwicklerInnen mehr auf dem Schirm haben sollten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das ist ein Thema, das sich speziell an diese Gruppe richtet. Natürlich geht es immer um Führung, auch um das Thema, was bedeutet Führung. Das könnten disziplinarische Führungskräfte sein, müssen aber nicht, weil gerade, also das ist ja ein Verständnis von Führung, wie wir das im agilen Bereich sehr häufig haben. Führung ist situativ. Jeder oder jede kann Führung übernehmen für bestimmte Themen, vielleicht auch für eine gewisse Zeit. Es ist nicht unbedingt an irgendwelche Machtpositionen geknüpft. Und dieses Verständnis für Führung finde ich im Nachhaltigkeitsbereich auch wichtig, dass halt jede oder jeder, der sich dazu berufen fühlt, halt einfach sagen kann, ja, das ist ein Thema, das ist mir wichtig und davon möchte ich andere begeistern, da möchte ich andere anstecken, dass die mit mir gemeinsam daran arbeiten. Weil das werden wir werden diese Aufgaben nicht alleine lösen können. Wir brauchen einfach MitstreiterInnen und das ist eine Aufgabe von Führung, diese Leute, die einem dann folgen, halt auch zu finden.
Jetzt habe ich verstanden, dass du über unterschiedliche Aspekte der Nachhaltigkeit schon gesprochen hast, soziale, kulturelle, wirtschaftliche. Mhm. Über welche Form sprechen wir heute oder welche adressierst du in deinem Buch?
Ja, also Nachhaltigkeit, was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Also sehr häufig wird ja sowas, zum Beispiel eine agile Transition ist nicht nachhaltig. Wir meinen damit, die ist sofort wieder zusammengefallen. Die hat nicht, es hat keinen Bestand gehabt. Das ist jetzt nicht das, was ich wirklich meine, sondern ich meine ein nachhaltiges Verhalten, das man im Prinzip immer weiter so betreiben kann, ohne dass alles irgendwann mal zusammenbricht. Also wir haben im agilen Manifest ja schon diesen Sustainable Development im Sinne von ein nachhaltiges Schritttempo, das wir auf Dauer weiter betreiben können als Teammitglieder, ohne dass wir irgendwann mal an Burnout leiden oder so, dass einfach wir uns nicht selber überarbeiten. Das ist ein Aspekt, der die Gesundheit betrifft, also ein sozialer Aspekt. Wenn man an die Ressourcen dieser Welt denkt, also so wie wenn wir damit Raubbau betreiben und Ressourcen verschwenden, und ich rede jetzt von Materialien, die in unsere Produkte eingehen, ist das nicht nachhaltig. Das wird auf die Dauer halt nicht funktionieren. Und dieses Wachstum, dieses ständige Wachstum, auf dem unser Wirtschaftssystem beruht, das ist halt auch, hat Grenzen, wie wir schon seit dem Bericht des Club of Rome aus den 70er Jahren, glaube ich, war es wissen, die Grenzen des Wachstums ist damals schon erschienen. Und jedes Wachstum hat Grenzen in einem endlichen System. Und unser Planet ist ein endliches System. Und dessen sollten wir uns bewusst werden. Das, was wir im Moment machen, ist einfach nicht nachhaltig. Und das, die Dinge fallen uns nach und nach jetzt auf die Füße. Das sehen wir an der Klimaveränderung. Das sehen wir daran, dass wir die Biodiversitätsprobleme haben und an vielen anderen Stellen auch. Heute ist der Jahrestag des Kriegs in der Ukraine. Das ist ein trauriger Jahrestag und wir müssen damit rechnen, dass es halt einfach aufgrund von mangelnden Ressourcen und weniger Lebensraum, zum Beispiel durch Überschwemmungen, halt auch zunehmend zu Verteilungskriegen kommen wird, wenn wir nicht versuchen, dagegen zu steuern. Und das sind die Konsequenzen unseres Handelns, die jetzt so langsam sichtbar werden an allen Ecken und Enden.
Ich glaube, in deinem Buch habe ich das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit gesehen. Ja. Kannst du dazu Näheres sagen?
Ja, das finde ich ist ein ganz schönes, griffiges Modell, diese Triple Bottom Line oder Drei-Säulen-Modell. People, Planet, Profit kann man sich schön merken, drei Ps. People, Planet, Profit oder wie man heute, wie ich heute jetzt öfter schon gelesen habe, People, Planet, Prosperity. Also Wohlstand statt Profit. Profit ist so irgendwie negativ oft belastet in so einem Nachhaltigkeitskontext. Aber Wohlstand ist es nicht. Und natürlich möchten die Menschen in Wohlstand leben. Wir leben in Wohlstand, aber es gibt halt jede Menge Menschen auf der Welt, die eben nicht in Wohlstand leben, aber denen wir das Recht zugestehen müssen, genauso nach Wohlstand zu streben, wie wir das eben heute tun. Und dieses, also auf der einen Seite, eine Balance zwischen diesen drei Säulen zu finden, ist wichtig. Also wir können jetzt natürlich als Unternehmen, wir arbeiten ja in Unternehmen, wir wollen ja irgendwo von auch leben. Also wir können jetzt nicht sagen, ach, wir interessieren uns nur noch für People und Planet. Wir sind auch darauf angewiesen, natürlich, dass unsere Geschäftstätigkeit trotzdem weiter funktioniert. Aber das Profit, das sollte halt nicht mehr die einzige treibende Säule sein, wie es halt in unserem neoliberalistischen Wirtschaftsmodell der Fall ist, sollte halt diese Balance geben zwischen People, Planet and Profit oder Prosperity. Das ist mit Nachhaltigkeit gemeint.
Vielen Dank. Aber auf den Aspekt, was Firmen tatsächlich tun können und auch du als Einzelner oder Einzelne, darauf gehen wir nachher nochmal näher ein. Ich würde noch gerne kurz mal zur Agilität nachfragen für all diejenigen, die gerade zuhören und sich fragen, naja, diese Agilität, das sagt ihr schon manchmal, aber was versteht ihr dazu? Kannst du das vielleicht in zwei, drei Sätzen umreißen, was du als agil verstehst?
Ja, also Agilität ist ja eine Bewegung, die ursprünglich aus der Softwareentwicklung kommt. Und ich würde auch den Begriff daran knüpfen, was damals entstanden ist. 2001 ist ein agiles Manifest, das die Agilistinnen natürlich sicherlich schon mal gehört haben, aber vielleicht nicht alle. Da geht es darum, und im Wesentlichen geht es darum, dass wir auf Änderungen reagieren können, wollen, und das ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. was wir früher häufig, also bevor das Agile Manifest oder die ganze Bewegung entstanden ist, da ging es halt darum, sehr mechanistisch zu arbeiten in Organisationen, also unter der Voraussetzung, dass Dinge planbar sind, dass wir ziemlich sicher wissen, was auf uns zukommen wird und dann halt einfach diesen Plan zu entwickeln und dem nur noch zu folgen. Irgendwann hat man gemerkt, das funktioniert nicht. In der Softwareentwicklung, die Systeme werden zunehmend komplex, also nicht nur die technischen Systeme, sondern auch, die werden von Menschen benutzt und von Menschen sollen sie gekauft werden und so. Und der Mensch als solches ist schon ein komplexes, unplanbares System. Wenn Menschen mit technischen Systemen zusammenarbeiten, dann wird es nochmal komplexer. Und das ist halt einfach in dem Sinne nicht mehr planbar. Und diese Illusion der Planbarkeit, die finden wir heute noch an sehr vielen Stellen in Unternehmen. Dem zum Beispiel, also wir sollen eine agile Transition machen und die soll dann bitte in einem halben Jahr fertig sein. Das ist Wishful Thinking aus meiner Sicht. Das kann man vorher nicht sagen, wie weit man mit Transformationen Unternehmen in einem halben Jahr sein wird. Da muss man halt einen Weg finden, sich weiter zu hangeln und muss davon ausgehen, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Und diese Unvorhersagbarkeit, das ist halt was uns an sehr, sehr vielen Stellen mittlerweile begegnet. Und das ist auch der Grund, warum diese agilen Vorgehensweisen, die ja nicht nur Methoden sind, sondern auch eine Haltung, also eine Bereitschaft, sich auf dieses Unbekannte einzulassen und trotzdem nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Also diese Vorgehensweise eben auch in sehr vielen anderen Bereichen mittlerweile angewandt wird. Ja, und wenn wir das jetzt auf Nachhaltigkeit beziehen, da haben wir unglaublich viele Unvorhersagbarkeiten, auf die wir einfach agil reagieren müssen als Unternehmen. Und je agiler wir als Unternehmen sind, also je mehr wir bereit dazu sind und auch in der Lage dazu sind, uns neuen Bedingungen anzupassen, desto größer ist die Chance, dass wir da auch überleben als Unternehmen und nicht zugrunde gehen.
Du hast mit deiner Recherche genau diese Erfahrungen, Erlebnisse auch von anderen aufgegriffen und zahlreiche Interviews geführt, die ganz plakativ hervorheben, was es eben bedeutet, nachhaltig agil zu sein oder Agilität mit Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Ja. Ist dir da etwas besonders in Erinnerung geblieben, wo du sagst, das geht mir heute immer noch nah oder es hat mich nachhaltig geprägt? Es war spannend, das zu hören.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe im Rahmen von diesen Interviews, ich habe natürlich mit einigen Agilisten und Agilistinnen gesprochen, von denen ich wusste, dass sie auf dem Gebiet was gemacht haben. Von denen habe ich auch, das war für mich eine Horizonterweiterung und eine noch größere Horizonterweiterung war für mich mit zwei Nachhaltigkeitsberatern zu sprechen, die einfach aus einer ganz anderen Ecke kamen und für mich so, ich bewege mich seit Jahren in dieser agilen Bubble. Und also ich spreche mit ganz vielen Agilisten und irgendwie haben wir gemeinsame Denkweisen. Mit Nachhaltigkeitsberatern, die jetzt nicht, also wenig agilen Hintergrund haben zu sprechen, das war für mich wirklich eine Horizonterweiterung. Und von denen zu hören, was ist denn mit der agilen Community los? Warum beschäftigen die sich nicht mit dem Thema? Das war deren Außensicht, das war der Spiegel, den sie mir vorgehalten haben. Da habe ich mir gedacht, warum beschäftigen wir uns eigentlich nicht mit diesem Thema? Und ich konnte das, also es gibt viele Leute, die sich damit beschäftigen, aber das ist häufig eher so ein privates Engagement, das so langsam auch an die Öffentlichkeit kommt oder in Gesprächen plötzlich aufnimmt. Das ist also wirklich eine, vielleicht auch, weil ich gezielt danach suche. Das ist halt schon eine Bewegung, die ich in letzter Zeit feststellen kann. Also es entstehen ganz viele neue Netzwerke, die sich damit beschäftigen und unterschiedliche Unternehmen, die früher immer Konkurrenten waren, sind auf einmal fangen sie an zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen zu diesen Themen. Also da passiert ganz viel, aber nichtsdestotrotz ist im täglichen Leben von, sag ich mal, diesen typischen agilen Rollen, die wir schon angesprochen haben, ist das Thema Nachhaltigkeit nicht auf dem Schirm. Die arbeiten halt weiterhin an agilen Transitionen. Und wenn ich mir überlege, eine Unternehmenstransformation voranzutreiben, ohne das Thema Nachhaltigkeit mitzudenken, das geht eigentlich gar nicht. Und da denke ich, das ist genau das Potenzial, das wir da an den Stellen, wo wir sowieso tätig sind, in den Unternehmen auch heben können.
Wie schaffe ich das denn idealerweise, wenn ich als Organisation so ein vages Bedürfnis habe, wir wollen nachhaltiger sein, vielleicht wirtschaften, arbeiten? Ich glaube, da fängt ja schon eine Hürde an. Meistens ist das gar nicht so klar geschrieben. Was wollen wir denn sein, ja, wirtschaften, arbeiten? Wie fängt eine Firma an, ja, nachhaltiger zu sein?
Ja, also ich denke, es gibt unterschiedliche Wege. Das eine ist der Weg, der freiwillige Weg, und das andere ist der Weg, der erzwungen wird. Ja, der freiwillige Weg ist natürlich erstmal der bessere. Also wenn zum Beispiel, wenn wir feststellen, oh, also so wie wir im Moment wirtschaften, das führt zu nichts Gutem. Damit richten wir unsere Lebensgrundlage zugrunde. Und das sind so Erkenntnisse, die ja bei vielen auch die Kinder haben, zum Beispiel aus der Friday for Future Bewegung kommen, durch die Diskussion mit den eigenen Kindern, die auf einmal sagen, was macht denn ihr da eigentlich? Ihr richtet unsere Lebensgrundlage, zerstört unsere Lebensgrundlage. Ja, also auf die Art und Weise entstehen Erkenntnisse, die sich in Unternehmen auch niederschlagen, dass halt Menschen anfangen zu sagen, ich möchte das jetzt einfach nicht mehr so weitermachen wie in der Vergangenheit, ich möchte was ändern. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, darauf können wir nicht warten. Deswegen gibt es halt viele Dinge, die von der, gerade eben von der europäischen Gesetzgebung auch erzwungen werden. Also es gibt eine ganze Reihe von zusätzlichen Gesetzen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass in Zukunft 15.000 Unternehmen berichtspflichtig werden, die also zusätzlich zu ihrer finanziellen Berichterstattung auch eine nicht finanzielle Berichterstattung abliefern müssen in Sachen Nachhaltigkeit. Und das werden Gesetze werden. Also man tut sich als Unternehmen einen Gefallen, wenn man sich so früh wie möglich damit auseinandersetzt. Was ein guter Einstieg ist, ist, sich zum Beispiel mit CO2-Emissionen zu beschäftigen. Das ist auch was, was wir in unserem Unternehmen gemacht haben, bei Improve, was viele andere kleinere oder mittelgroße agile Beratungsgesellschaften mittlerweile auch tun, um einfach herauszufinden, wie ist denn eigentlich unser eigener CO2-Footprint und was können wir daran vielleicht verbessern. Das war für uns eine sehr interessante Übung, weil wir nämlich festgestellt haben, es ist gar nicht so einfach, an diese Daten dran zu kommen. Also zum Beispiel, viele von uns arbeiten im Homeoffice. Viel entsteht durch die Nutzung von Cloud-Services, aber diese Daten sind nicht wirklich transparent. Also wie viel CO2-Emissionen entstehen durch das Zoom-Gespräch, das wir jetzt im Moment führen? Das mag nicht so allzu viel sein, aber wenn man überlegt, wie viele Mitarbeitende mit Zoom arbeiten und wie viele Stunden wir täglich in solchen Zoom-Konferenzen verbringen, das läppert sich dann schon zusammen. Aber man kommt halt an die Daten nicht so einfach dran. Also das ist eine interessante Übung, sich das mal zu überlegen, wie schaut es mit unseren eigenen CO2-Emissionen aus. Natürlich viel mehr in Firmen, die womöglich produzierendes Gewerbe haben. Das ist also in Größenordnung anders. Also das ist ein Einstieg, ein ganz anderer Einstieg ist, sich halt damit zu beschäftigen, was ist unser Purpose? Welchen Purpose verfolgen wir als Unternehmen? Das ist auch so ein Schlagwort. Aber ich finde, grundsätzlich ist es tatsächlich für mich selber auch ein wesentlicher Einstieg. Also welchen Beitrag möchte ich leisten zu einem übergeordneten System? Was ist mein persönlicher Beitrag und was ist der Beitrag meines Unternehmens zu einem übergeordneten System? Ist es, dass wir halt dafür sorgen wollen, dass unsere Mitarbeitenden eine Lebensgrundlage haben, was natürlich ein sehr wichtiger Purpose ist? Oder ist es was, dass wir halt für die Gemeinschaft, für den Planeten, für die Gesellschaft einen Beitrag leisten wollen? Ja, und das, denke ich, ist wichtig, sich diese Frage ernsthaft zu stellen als Unternehmen, aber auch als Mensch, um sich selber zu motivieren und sich selber zu fragen, was ist mein Teil dazu?
Weil du gerade ernsthaft sagst, die Frage sich ernsthaft zu stellen. Ich habe den Eindruck, dass Organisationen, vielleicht auch manchmal größere, diesen Purpose, diese quasi Frage nach der Sinnhaftigkeit, insbesondere bei Nachhaltigkeit, einerseits auf der Vorderbühne, quasi in der Öffentlichkeit, anders führen, als es auf der Hinterbühne ist oder auf der hinter dem Vorhang, in den geschlossenen Räumen, unter sich. Ja. Ist das nur mein Eindruck, dass quasi Organisationen einmal ein soziales Bild auch bedienen, natürlich Stakeholder-Erwartungen bedienen nach einem nachhaltigen Wirtschaften? Oder drückt sich das auch in deiner Erfahrung wieder?
Also natürlich gibt es das Greenwashing. Und das, wenn aber, also das ist was, davor sollten Unternehmen sich hüten. Da gibt es ja einige Beispiele, wo das auch bekannt geworden ist, dass Greenwashing betrieben wird. Und letztendlich tut man sich damit keinen Gefallen, weil der Schuss geht voll nach hinten los. Ich glaube, die Öffentlichkeit wird auch immer sensibler. Und damit macht man, dann verliert man das Vertrauen seiner Kunden und Kundinnen und auch von seinen Investoren. Also das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Und es gibt Beispiele von Unternehmen, also mir fällt immer Patagonia ein dazu, ja, die einfach so von dem Gründer ausgehend, die Mission von ihnen ist, we're in the business to save the planet. Und wenn man sich überlegt, wie die das glaubwürdig machen, dass sie halt eine Marketingkampagne hatten zum Thema Don't buy this jacket, also wo sie ganz bewusst gesagt haben, kauft nicht ein neues Produkt, sondern lasst das alte Produkt von uns reparieren. Ja, lasst es recyceln und einfach nach außen hin sichtbar machen, dass sie das wirklich ernst meinen, dass sie halt wirklich Möglichkeiten für Kundinnen und Kundinnen anbieten, das zu tun, dass sie auch in anderen Bereichen, VD ist ein anderes Beispiel dafür, deutlich machen, dass sie darauf Wert legen, in ihrer ganzen gesamten Lieferkette umweltfreundliche Stoffe zu verwenden, die sich in Verbänden organisieren, wo es um umweltfreundliche Textilien geht. Das ist deutlich mehr als Greenwashing. Ja, also sicherlich sind noch nicht alle Unternehmen so weit, aber ich denke, das ist eine Transformation, wie wir sie auch aus dem Agilen kennen. Und wenn man glaubhaft gegenüber den eigenen Mitarbeitenden und auch der Außenwelt sein möchte, dann sollte man das auch ernsthaft betreiben und lieber kleine Schritte gehen und das dann auch darüber gerne dann auch reden und es dann auch gerne auf die Webseite stellen, als zu versuchen, einen Anschein zu erwecken von Dingen, Erwartungen zu wecken, denen man nicht folgen kann.
Das Schlagwort kleine Schritte gehen tatsächlich mal auf. Was wäre denn ein nächster guter Schritt? Sei es als Person in einer spezifischen Rolle oder vielleicht auch nur als Angestellter ohne die Tätigkeit eines Scrum Masters oder Product Owners oder vielleicht sogar als Organisation. Was wäre ein möglicher nächster Schritt, den man jetzt gehen könnte, wenn man sich, oh ja, finde ich spannend, ich möchte mein Wirkungsfeld erhöhen, ich möchte etwas Nachhaltigeres schaffen.
Ja. Also ich finde schon, dass jede Person sich für sich selber überlegen kann, wo stehe ich im Moment, wo möchte ich hin. Es gibt ja dieses schöne Ikigai-Diagramm, wo es um vier verschiedene Dinge geht. Was braucht die Welt von mir? Was tue ich gerne? Was kann ich gut? Und wovon kann ich leben? Also das sind auch so Säulen, die miteinander in Balance sein sollten. Also ich sollte mich davor hüten, mich selber zu überfordern, weil das ist auch nicht nachhaltig. Also was kann ich gut? Was tue ich gern? Das sind für mich wesentliche Aspekte. Manche gehen vielleicht gerne auf eine Klimademo oder kleben sich irgendwo auf der Autobahn fest oder so, finde ich völlig okay. Ich finde das echt wichtig, aber es ist nicht jedermanns Sache. Andere wirken vielleicht lieber in ihrer eigenen Familie oder überlegen sich, was sie an ihrem persönlichen Lebensstil ändern können, weniger Fleisch essen, weniger in Urlaub fliegen oder so. Und wieder andere sagen, nee, ich möchte als Scrum Masterin was mit meinem Team machen. Also was ist das, was mir liegt, wo ich auch glaube, dass ich da so ein Gefühl von Wirksamkeit erzielen kann, was ich brauche, um mich halt selber auch immer wieder mal mit wird Frustrationen geben auf dem Weg, aber irgendwelche kleinen Erfolge oder Gefühle, dass ich halt auch weiterkommen kann, ist einfach wichtig, um sich selber auch dann am Zopf aus dem Sumpf zu ziehen. Also das, denke ich, ist ein Schritt, den wir persönlich machen können und dann halt überlegen, ja, da wo ich stehe, wie kann ich das Thema immer wieder mal zur Sprache bringen? Ich hatte gerade eben, bevor wir unser Gespräch geführt haben, ein Gespräch mit dem Stefan Roog. Der hat genau dasselbe gesagt. Er hat erzählt, wie sein Bruder das Thema Klima irgendwann mal wieder auf den Familientisch gebracht hat und sich erzählt hat, er möchte in jedem Gespräch das Thema Klima mit Leuten besprechen. Und dadurch entstehen so Ripple-Effekte, ne, dass sich halt damit eine Wirkung auslöst, die ich vielleicht gar nicht vielleicht sofort in diesem Gespräch merke. Aber wenn ich dann 2 Monate später oder 2 Jahre später mit derselben Person nochmal rede, dann merke ich, boah, das hat tatsächlich was bewirkt. Und das passiert mir tatsächlich ganz häufig. Also ich hatte diese Geschichte, die nicht in mein Buch reingekommen ist. Ich habe nicht alle Interviews in mein Buch reinpacken können, aber von einer Freundin von mir, einer Lehrerin, die vor 2 Jahren habe ich mit ihr darüber geredet, dass man Scrum auch in der Schule mal anwenden könnte. Und einfach mal drüber nachgedacht. Und nach 2 Jahren ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, jetzt ist es soweit. Ich habe jetzt so ein Pro-Seminar, die blühende und essbare Schule, und da würde ich das gerne mal ausprobieren. Und dann konnte ich einen Kontakt herstellen, dass das tatsächlich dann auch dort stattgefunden hat. Also das sind so Dinge, so Effekte, die dann eintreten können. Wo ich halt einfach, indem ich das Thema immer wieder mal zur Sprache bringe, was machen kann.
Also, wenn jetzt jemand zuhört und gespannt ist, beziehungsweise mehr erfahren möchte, darf sich die Person bei dir dann melden, wenn es vielleicht um eben agiles Arbeiten, Agilität im Schulfeld, Schulumfeld geht? Ist das möglich?
Ja, absolut. Ja, also gerne. Ich würde das dann sofort weiterreichen. Also ich habe einen ehemaligen Kollegen, der sich da sehr stark engagiert, der Dieter Bertsch, der das Thema Edu-Scrum heißt dieses Modell, also es gibt tatsächlich da ein Vorgehen, er hat sich mittlerweile aber auch mit anderen Vorgehensweisen auseinandergesetzt, also dessen Thema ist es halt wirklich, er hat 4 Kinder, deswegen ist er sehr interessiert daran, in Richtung Schule was zu machen, und er hat auch auf einer Veranstaltung, die wir organisiert haben zum Thema Agil für eine bessere Welt, hat er vorgetragen und hat explizit nach Anwendungsmöglichkeiten gesucht. Also wenn jemand sagt, er möchte gerne das mal ausprobieren, also Dieter wäre da sicherlich bereit zu unterstützen und hat da einfach auf dem Gebiet auch schon ziemlich viel Erfahrung. Aber gerne diene ich als Ansprechpartnerin, um solche Kontakte auch weiter zu vermitteln. Ich bin natürlich nicht in jedem Thema jetzt die Spezialistin, aber ich habe mittlerweile halt einfach durch das Netzwerk ganz gute Ansprechpartner und weiß bei vielen Themen einfach, wer sich dann auch drum kümmern könnte.
Sehr gerne. Vielleicht noch als abschließende Frage. Was ist für dich der nächste Schritt hinsichtlich Nachhaltigkeit und Agilität?
Ja, also wir bei uns bei Improve, wir sind wild entschlossen, wirklich das, was wir an Agilität, an Vorgehensweisen, gerade eben Veränderungsprozesse, Begleitung von Veränderungsprozessen in Unternehmen, das für Kunden anzubieten. Und wir sind an vielen Stellen, meine Kolleginnen und ich, an vielen Stellen bei Kunden unterwegs, so wie ihr ja auch. Und ich denke, diese Idee einfach zu sagen, hey, lasst uns mal eine Retrospektive machen zum Thema Nachhaltigkeit oder einen Teamworkshop, wo wir uns mal überlegen, welchen Beitrag können wir leisten. Das wäre was man als Scrum Masterin oder agile Coachin machen kann, oder in meinen Trainings zum Beispiel. Ich gebe sehr, sehr viele Trainings für Product Owner zum Beispiel. Da haben wir das Thema, ich arbeite da mit einem Product Vision Board, das vom Roman Pichlern übernommen ist. Da ist eine Spalte für Business Goals, und in meinem Product Vision Board gibt es eine Spalte für Sustainability Goals. Es ist ein ganz kleines Beispiel, aber das ist einfach eine Möglichkeit, dieses Thema immer wieder ins Gespräch einzubringen. Und ein anderer Ansatzpunkt ist, dass wir halt überlegen, Nachhaltigkeitsstrategien. Große Unternehmen brauchen Nachhaltigkeitsstrategien. Sollten sich überlegen, was bedeutet Nachhaltigkeit für uns, für unser konkretes Unternehmen. Also zum Beispiel, es gibt ja die 17 Sustainability Development Goals von der UN. Also welche sind denn diejenigen davon, auf die wir uns fokussieren wollen oder die für unser Geschäft besonders wichtig sind, die am besten zu uns passen? Also zum Beispiel Quality Education oder Climate Action. Ja, welche sind die, zu denen wir glauben, einen Beitrag leisten zu können, und darum herum eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, sich auch gegebenenfalls zu überlegen, welche Berichtsformen wollen wir denn auswählen dafür, und das Ganze halt agil umzusetzen. Ja, also Nachhaltigkeitsaktivitäten laufen sehr häufig nicht so sehr agil, starten mit einer langen Analysephase. Umsetzung ist kommt nicht so sehr vor. Und dann geht es dann darum, diesen Bericht zu erstellen. Und wir denken, das Wesentliche ist, die Menschen im Unternehmen mitzunehmen, dafür zu sorgen, als Katalysatoren, dass die einzelnen Menschen in den unterschiedlichen Teams und Abteilungen einen Beitrag dazu leisten können, viel zu kommunizieren, immer wieder auf den gemeinsamen Purpose hinzuweisen, auf die Sustainability Development Goals hinzuweisen, zu denen man beitragen möchte, und diesen kontinuierlichen Veränderungsprozess, der da stattfinden muss, halt mit zu begleiten. Das ist, denke ich, ein Thema, wo wir als Agilistinnen einen Beitrag leisten können.
Das ist super spannend, eben, was du auch sagst, dass Agilität mehr ist, als nur den Thermostat in der Firma runterzudrehen oder eine Energiesparlampe einzusetzen, sondern tatsächlich in wirtschaftlichen Handeln, wenn du jetzt eben auch diese 17 Felder benannt hast, als Organisation denkbar und dann überführbar ist.
Ja. Absolut.
Wer dazu quasi mehr erfahren möchte, der findet auch deine Kontaktdaten dann nochmal in der Bio zum Podcast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Bin gespannt, was wir vielleicht beim nächsten Mal hören, wo die Reise mit Agilität in 2, 3 Jahren hingegangen ist und mit Nachhaltigkeit. Und freue mich, dass du hier gewesen bist. Lieben Dank.
Ja, vielen Dank dir, Raphael, für das angenehme Gespräch und für die Gelegenheit, die du mir hier mitgegeben hast, für mein Herzensthema und die Verbindung zwischen meinen beiden Herzensthemen hier öffentlich einzutreten. Danke dir.
Sehr gerne. Bis dahin.